Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 301 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 239. Wir sind beim Thema Thomas Mann bzw. Familie Heinrich Mann, Folge 3 von 3. Und mit mir im Studio ist Angelika Holderberg. Sie hat sich letztes Mal schon vorgestellt. Es geht um den analytischen und den familientherapeutischen Aspekt der Familie Mann. Und meine erste Frage, wird eigentlich die Bedeutung des Vaters auch in diesem Text deutlich? Das war Tonio Kröger.
Ja, erstmal freue ich mich, dass ich heute wieder dabei sein darf. Und dann zu deiner Frage. Ja, was sich auch durchzieht in diesem Text, ist die Angst vor dem strengen Vater, mit dem er aber gleichzeitig identifiziert ist und sein ihn rügen gutheißt. Seine Eltern vergleichend schreibt er, ich zitiere, mein Vater war ein nordisches Temperament, betrachtsam, gründlich, korrekt, aus Puritanismus und zur Wehmut geneigt. Meine Mutter von unbestimmt exotischem Blut. Schön, sinnlich, naiv, zugleich fahrlässig und leidenschaftlich und von einer impulsiven Liederlichkeit. Also da ist schon etwas Abwertendes mit drin. Thomas Mann fühlte sich als das Lieblingskind seiner Mutter, die ihm dies auch ständig bestätigte, ihn als Herzensjunge bezeichnete, die er vom ersten Augenblick an so große Mutterfreuden bereitet hatte. Ich zitiere Marianne Kröll, in seiner Beschreibung der Mutter wird seine starke Ambivalenz deutlich, was auch mit Identifikation mit der Sichtweise des Vaters in Zusammenhang zu bringen ist. Er war gerade mal 16 Jahre alt, als der Vater mit 51 Jahren an Krebs erkrankte, an einer Sepsis starb. Nach dem damaligen Recht war es so, dass Julia nicht über ihre eigenen Kinder bestimmen durfte. Sie bekam Männer als Vormünder. Und dazu schreibt der Vater in seinem Testament, jetzt kommt ein neues Zitat, den Vormündern mache ich die praktische Erziehung meiner Kinder zur Pflicht. Mein zweiter Sohn, damit ist Thomas gemeint, ist ruhigen Vorstellungen zugänglich. Er hat ein ruhiges Gemüt und wird sich in einen praktischen Beruf hineinfinden. Gebet, Ehrfurcht für seine Mutter und fleißige Arbeit soll er nie vernachlässigen. Von ihm darf ich erwarten, dass er seiner Mutter eine Stütze sein wird. Gleichzeitig an seine Frau gerichtet schreibt er, allen Kindern gegenüber möge meine Frau fest sich zeigen und alle immer in Abhängigkeit halten. Wenn je sie wanken würde, so lese sie König Lear. Somit bringt er einerseits sein mangelndes Fair und Zutrauen zu seiner Frau zum Ausdruck, was Thomas Mann sich zu eigen macht, und verlangt gleichzeitig von seinem Kind Unterordnung und Ehrfurcht für seine Mutter. Ein Doublebind. Thomas, gefangen in einem Balanceakt zwischen den Anordnungen des Vaters und Zuneigung der Mutter, zu der er sich auch hingezogen fühlte, versuchte den inneren Konflikt durch Triebverzicht zu lösen. Auch in Abgrenzung zum älteren Bruder, der sich, wie schon gesagt, in viele sexuelle Abenteuer stürzte. In einem Brief an Otto Grautow, das war ein Kunsthistoriker, der 1876 in Lübeck geboren wurde, schreibt er, ich zitiere, das Ausrotten eines schlechten Triebes geschieht allerdings nicht plötzlich. Es ist ein langsames, behutsames Schwächen und Abdornlassen des Triebes nötig, wobei alle möglichen intellektuellen Kunstgriffe mithelfen. Also wenn man sich das heute vor Augen führt, kann einem wirklich ganz gruselig werden. Auch die damalige Ideologie von den unterschiedlichen Rassen, die die Nazis sich zu eigen machten, ist in dem Buch die Rede. Thomas Mann erzählt über Hans und Ingeborg, die mit ihm zur Schule gingen und die er Jahre später wieder trifft. Ich zitiere aus Tonio Kröger: Kraft der gleichen Rasse, dieser lichten, stahlblauäugigen, blondhaarigen Art, die eine Vorstellung von Reinheit und Ungetrübtheit, Heiterkeit und einer zugleich stolzen und schlichten, unberührbaren Sprödigkeit hervorrief. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das wirklich bedeutet. Also begehrenswert war immer das Unerreichbare. So konnte sie nie gestillt werden. Die Sehnsucht nach Liebe und verstanden werden. Auch er war und blieb emotional unerreichbar, zumindest für seine Kinder. In Abwehr des eigenen Begehrens aus einem verinnerlichten Gebot des Vaters, der Fantasie als Künstler zu versagen, wenn er Gefühle zulasse, und der Angst, übergriffig, missbräuchlich zu werden, zum Beispiel in Beziehung zu seinem erstgeborenen Sohn Klaus. In seinen Tagebuchaufzeichnungen ist zu lesen, als er einmal seinen nackten Sohn beobachtete, Zitat, finde es sehr natürlich, dass ich mich in meinen Sohn verliebe. Diese Emotionen versteckte er aber hinter Distanz, Zorn und sogar Schlägen. Klaus reagierte mit Provokation, auch literarisch, zum Beispiel mit dem Coming-out-Roman Der fromme Tanz. Dieser Roman gilt als einer der ersten deutschsprachigen homosexuellen Romane. Als Klaus am 21. Mai 1949 seinem Leben ein Ende setzt, schreibt der Vater in sein Tagebuch: Mein Mitleid innerlich mit dem Mutterherz und mit Erika. Er hätte es ihnen nicht antun dürfen. Da frage ich mich doch, was ist mit dem Vaterherz? Warum war es ihm nicht möglich, eigene Empfindungen zuzulassen und diese auch zu äußern? Warum konnte er nicht zur Beisetzung seines Sohnes fahren? Er schiebt die Schuld, in Anführungszeichen, Klaus zu, ohne ein empathisches Wort für seinen Sohn zu finden. Ihm fehlt meines Erachtens das emotionale Verstehen, das Mitschwingen mit der inneren Not seines Kindes. Und so führen die Grundmuster des familiären Unbewussten zu tödlichen Verstrickungen. In ihrem letzten Brief, den Katja an ihren Sohn Klaus schrieb und den er an seinem Todestag erhielt, steht unter anderem, ich zitiere: Es könnte doch alles so nett sein. Nett sein, also was meines Erachtens sehr, sehr unpassend in diesem Zusammenhang ist. Und so denke ich, auch sie scheint kein Bewusstsein von der inneren Not ihres Kindes gehabt zu haben. Dazu passt, dass sie auch von sich sagte, dass sie in ihrem Leben nie das habe tun können, was sie gewollt habe. Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse und Wünsche, an deren Stelle Pflichterfüllung getreten ist, führten somit zur emotionalen Abstumpfung den Kindern gegenüber. Interessant ist auch, dass sie die Briefe unterschrieb mit Dein treues Mielein, als würde da noch was anderes mitschwingen, wie Klaus sie auch immer nannte, während der Vater immer als Vater angeredet wurde. Also da wird schon der Unterschied deutlich.
Der nächste Aspekt, den du hast, das eigene Berührtsein durch literarische Texte.
Ja, bei der erneuten Beschäftigung mit den Texten der Brüder Heinrich und Thomas Mann ist mir klar geworden, warum ich die Texte von Heinrich zu einer bestimmten Zeit lieber las als die von Thomas. Heinrich schreibt als Ich-Erzähler, ist also als er selbst spürbarer. Thomas hört einem Freund zu, der als Ich-Erzähler auftritt, also auch in seinen Werken die Distanz wahrt. Heinrich lebt seine Sexualität aus und setzt sie literarisch um, während Thomas sie unterdrückt und diesen Kampf, die Unterdrückung, dann in seine Literatur einbringt. In bestimmten Phasen meines Lebens waren mir die Texte näher, die an die Themen anknüpfen, mit denen auch ich beschäftigt war. Heute weiß ich das zu schätzen, was sowohl Heinrich als auch Thomas, die auch Kinder ihrer Zeit waren, geschrieben haben und mag sie gerade wegen ihrer Unterschiedlichkeit. In der thematischen Auswahl des Stoffes gibt es allerdings zwischen Heinrich, Thomas und auch Klaus durchaus Parallelen. Heinrich schreibt mit 19 Jahren die Novelle Haltlos und 1894 sein Debütroman In einer Familie. Thomas, 4 Jahre später, ebenfalls 19-jährig, seine erste größere Erzählung Gefallen und dann Die Buddenbrooks, ebenfalls eine Familiengeschichte. Die Wichtigkeit der Familie, auch als Quelle literarischer Inspiration, wird auch bei Klaus Mann deutlich. Ich zitiere aus dem Klappentext von Marianne Kröll: Jeder Einblick in eine Familie eröffnet so viel Geheimnis. Mir scheint, von allen möglichen menschlichen Gemeinschaftsformen ist die Familie die eigentlich mystische. Zitat Ende. Und das Zitat ist aus einem Brief an Heinrich Kortzig entnommen. Interessant ist auch die Beschäftigung mit der Teufelsfigur bei allen dreien. Heinrich schrieb Professor Unrat, später wurde der Text verfilmt, Der blaue Engel, damals sehr bekannt. Es ist das Symbol für Verführung, Verfall der Moral, kritisiert die wilhelminische Gesellschaft und kritisiert Verstrickung in Macht und Korruption. Zeigt die zerstörerische Kraft von Machtmissbrauch und Verführung. Klaus Mephisto, darüber haben wir ja schon gesprochen, geht es ebenfalls um Verstrickung in Macht, Korrumpierbarkeit in Zeiten des Nationalismus. Und Thomas Mann, der den Dr. Faustus 1947 geschrieben hat.
Dreimal das gleiche Thema in der gleichen Familie. Die beiden Brüder und der eine Sohn. Nächste Frage, hat die Literatur für dich persönlich eigentlich eine Bedeutung?
Ja, Literatur hat für mich eine große Bedeutung. Für mich ist die Beschäftigung, sei es als Schreibende oder Lesende, auch immer eine Konfrontation mit mir selbst. Im Fall von Marianne Kröll mit der eigenen Familiengeschichte. Verstehen heißt für mich als Analytikerin nicht gutheißen, entschuldigen, sondern etwas Übergeordnetes zu erkennen, das Unbewusste mehr und mehr bewusst und für sich nutzbar zu machen, im Sinne von Wahlmöglichkeiten zu gewinnen, um aus bestimmten Mustern Wiederholungen, die möglicherweise auch schon eine Rolle in den Generationen vor mir spielten, übernommene Zuschreibungen und so weiter, auszusteigen, eine andere Haltung einzunehmen, Verluste zu betrauern, Ambivalenzen zu ertragen und anzuerkennen, Widersprüchliches zu integrieren und so weiter und so weiter. Und das Ziel ist, ein selbstbestimmteres Leben führen zu können. Friedemann, der heute 84 Jahre alt ist und der als Lieblingsenkel von Thomas Mann gilt, ist sowohl Schriftsteller als auch Psychologe. Er, in Anführungszeichen, erkennt in seinem Roman Babylon auch das Familienthema, das bereits das Schicksal seiner Urgroßmutter Julia da Silva Bruns beschreibt. Ich zitiere: Und dann fühlte er plötzlich auch seine eigene Zerrissenheit. Die Zerrissenheit zwischen dem Kontinent seiner biografischen Herkunft, Amerika, und dem europäischen Heimatkontinent seiner Eltern und Großeltern. Seine lebenslange Zerrissenheit zwischen seinen häufig wechselnden sozialen Bindungen und seinem unveränderlichen Außenseiterdasein als Jude und dem selbstgewählten Rückzug als Künstler und Intellektuelle. Henrike hat ihm zuerst die Gewissheit gegeben, dass sie ihn als Mann anzunehmen und in diesem Sinne vom Fluch seiner Andersartigkeit und seine Einsamkeit zu erlösen bereit wäre. Aber jetzt erkannte er, dass sie dazu auch nicht in der Lage war. Zitat Ende. Also wir dürfen jetzt nicht eins zu eins, was ein Schriftsteller schreibt, als persönliches Erleben übersetzen. Es ist ja immer wichtig, dass etwas auch literarisch verarbeitet wurde. Aber dennoch ist es wirklich sehr spannend zu sehen, welche Themen die Großmutter beschäftigt haben und dass das in diesem Roman wieder auftaucht. Diese Erkenntnis, also dass es diese Erlösung nicht gibt, kann ein Trauerprozess um das so sehr Ersehnte, nie Gehabte, beziehungsweise zu wenig Gehabte oder zu früh Verlorene einleiten, der dann zu einer Befreiung von bisher sich immer wiederholenden Mustern zur Folge haben und Möglichkeiten eröffnen kann, neue, befriedigendere Beziehungen einzugehen und einen neuen Lebensentwurf zu realisieren.
Das war sehr intensiv, liebe Angelika. Toll, dass du das gemacht hast. Ich will nochmal auf das Buch hinweisen. Ein recht dickes Buch, natürlich nur noch antiquarisch erhältlich. Marianne Krüll, Die Familie Mann, Im Netz der Zauberer. Damals erschienen im Arche Verlag, später auch als Taschenbuch. Es lohnt sich sehr, da mal einzusteigen, weil man lernt viel über Familie und Herkunft und über Literatur. Und das war mir ein Anliegen, das jetzt in Bezug auf Thomas Mann und den Tod in Venedig nochmal deutlich aufzuzeigen. Den Podcast kann man vor- und zurückspulen, man kann ihn weiterleiten, man kann tiefer einsteigen. Am besten ist, man besorgt sich das Buch von Marianne Krüll, Im Netz der Zauberer. Liebe Angelika, hast du noch einen Schlusssatz?
Also ich möchte mich bei dir bedanken, dass ich darüber sprechen durfte, weil ich finde dieses Thema hochspannend und das mit anderen zu teilen, das macht mir wirklich Freude.
Ja, danke dafür, dass du ins Studio gekommen bist. Für Sie alle als Zuhörer, nächste Woche gibt es die Folge 302. Im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 240. Wir werden uns dann mit Wilhelm Busch beschäftigen. Und ich bedanke mich herzlich für das Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Kommen Sie gut durch diese Woche und durch diesen Sommer. Auf Wiederhören.